Herr Jesus Christus, öffne du unsere Herzen und Sinn jetzt, dass wir uns auf dein Wort ausrichten. Mach uns aufnahmebereit und hilf uns, das so abzulegen, was aus der Woche so hinter uns liegt, auf dich konzentrieren. Und Jesus, schenk du, dass jeder heute mit einem guten Gedanke nach Hause geht, der ihn durch diese Woche trägt. Amen. Ja, ihr seht schon. Wir haben es gerade gesungen, deswegen haben wir das gesungen, König, Priester und Prophet, und heute geht es mal um den Hohepriester Jesus. Wir sind im Hebräerbrief, also einem Brief, der geschrieben wurde, um den Juden damals anhand des Alten Testaments zu erklären, was es so mit Jesus auf sich hat. Der Textabschnitt für den heutigen Sonntag steht in Kapitel 4. Und da heißt es: Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein und daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jesus wird uns vorgestellt als der große Hohepriester. Und dem möchte ich heute Morgen nachgehen in drei Punkten, in drei Abschnitten. Das erste ist der Hohepriester, der das Heiligtum verlässt. Im Alten Testament finden wir so die Beschreibungen des Tempels, beziehungsweise bis Salomo dann den Tempel gebaut hat, der Stiftshütte. Und da drin gab es das sogenannte Allerheiligste. Und dort hatte nur der Hohepriester Zutritt. Und wenn man dem dritten Buch Mose folgt, den Texten, dann auch nur ein einziges Mal im Jahr. In 3. Mose 16 wird es beschrieben, nämlich am Versöhnungstag. Und da hat dann der Hohepriester, ist da reingegangen mit einem Stier, hat ihn geschlachtet, ist wieder rausgekommen, dann wurden zwei Böcke hingestellt, da wurde ausgelost, welcher geschlachtet wird und welches der Sündenbock wird. Dann wurde er auch geschlachtet und mit dem Blut wurde alles gereinigt. Und anschließend wurden die Sünden auf diesen Sündenbock dann geladen und der wurde in die Wüste rausgetrieben. So ist es uns da berichtet. Wenn man dem Hebräer damals die Stichworte zugerufen hat, Hohepriester, Thron Gottes, dann hat er ein Bild vor Augen. Ja, dem musste man nicht alles erklären hier, was ich jetzt so in der Schnelle getan habe, sondern bei dem hat sich dann ein Fenster geöffnet und er wusste genau, wie so ein Versöhnungstag abzulaufen hat. Weil das kannte er von seiner Kindheit. Das hat er, je nachdem wie alt er war, schon 10, 20, 30, 40, 50 Mal mitgemacht. Weil wir wissen, als ordentlicher jüdischer Mann ist man zu den großen Festen nach Jerusalem gegangen. Und so hat er sofort ein Bild vor Augen. Ganz ähnlich zum Beispiel, wie wenn ich euch das Stichwort Weihnachten zurufe. Da hat jeder sofort von euch Bilder im Kopf, ohne dass ich irgendetwas weiter dazu erklären muss. Wir feiern das jedes Jahr, so irgendwie mit Krippe und Lebkuchen und Weihnachtsgans, je nachdem. Und je nachdem habe ich auch entsprechend natürlich Bilder im Kopf. Ja, zum Beispiel, je nachdem, wie ich so denke, so ein bisschen ärmlich und so ein bisschen Stall und so ein bisschen wohlig, schaurige Atmosphäre fühle ich. Aber können wir wirklich ermessen, was das eigentlich für Gottes Sohn bedeutet hat, sein Reich zu verlassen? Also aus dem Allerheiligsten, da wo Gott wohnt, deswegen durfte man ja nur einmal im Jahr auch rein, Da, im dritten Mose wird es dann so beschrieben, im Rest des Jahres bin ich da in einer Wolke und erfülle dieses Allerheiligste, so wird es da beschrieben. Also und aus diesem Allerheiligsten tritt Gott Jesus jetzt heraus in unsere Welt. Und was hat ihn das gekostet? Was war das? Es gibt so ein paar Stellen im Neuen Testament, da wird es erwähnt. Und an einer Stelle, da sagt Jesus selbst was darüber. Und ich finde es total, faszinierend. Bei Luther ist dieser Abschnitt überschrieben, das hohe priesterliche Gebet, unter dem Titel, also Johannes 17, unter dem Titel kennen es mit Sicherheit einige. Und da heißt es, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Das ist schon mal eine Ansage. Baba, der Auftrag, den ich hier auf dieser Erde hatte, ist so gut wie erledigt. Und dann geht es weiter. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Und ich höre da, wenn ich den Text lese, ich stoße auf diesen Text immer wieder, dann klingt der für mich voller Sehnsucht. Baba, ich möchte wieder nach Hause. Ich möchte wieder in dem Leben, was ich kenne, was mir vertraut ist. Ich möchte das wieder haben, was ich schon mal hatte. Wer von euch kennt Heimweh? Wer war früher Heimwehkind? Ja, können wir auch so, oder hat heute Heimweh? Kennen wir, ja? Ich kenne selber nicht so groß Heimweh, aber ich kenne das von Kindercamps. Ja, wenn nachts weinend plötzlich ein Kind vor dir steht, ich will zu meiner Mama. Man muss trösten irgendwie. Heimweh ist irgendwie sowas, das ist für mich nicht logisch nachvollziehbar. Das ist so eine Emotion. Und ich glaube, das ist für die meisten schwer nachvollziehbar, wenn man es nicht selber kennt. Aber das sind nicht nur Kinder. Das kann bei einem Erwachsenen und so weiter genauso. Ich hatte mit einem jungen Mann zu tun, vor etlichen Jahren, noch wo ich früher war, dem sein Jugendtraum war Berufsfeuerwehrmann. Das kann man aber in Deutschland nicht. Du kannst nicht einfach nach Erfurt gehen und Berufsfeuerwehrmann werden. Es gibt so 2-3 Stellen in Deutschland, wo man da eine Ausbildung kriegen kann. Ich glaube, noch Nordrhein-Westfalen ist der damals. Voller Begeisterung. Ich habe einen Platz bekommen. Das ist wie wenn du zur Polizei willst. Da musst du einen Haufen Test machen. Da kommst du nicht ohne weiteres rein. Nach einem Jahr war er wieder da. Ich habe das nicht ausgehalten. Die Ausbildung war super. Das war alles total spannend. Aber ich wollte einfach wieder heim. Ich brauche mein Dorf. Ich brauche die gewohnte Umgebung. Ich brauche das, was ich kenne. Und so irgendwie stelle ich mir das bei Jesus vor, aus meiner ganz persönlichen, menschlichen Sicht. Ich sehne mich wieder nach der Herrlichkeit, ich sehne mich nach dem, was ich kenne. Ich persönlich weiß überhaupt nicht, was Gottes Herrlichkeit ist. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ich kann es mir nur mit meinem Wissen ausmalen und dann davon ausgehen, dass es ziemlich sicher anders ist. Ja, einige von euch wissen, ich gehe 3-mal im Jahr zu meinem Männertag. Das ist diese Woche wieder so weit und weil das sowieso in Augsburg ist, habe ich mich dieses Jahr wieder für 2 Nächte wieder im Gebetshaus in Augsburg eingebietet. Und da nachts so 2-3 Stunden, vielleicht auch die halbe Nacht im Gebetssaal zu sein, das ist für mich so ein bisschen Vorgeschmack auf Gottes Herrlichkeit. Aus dem Text wird für mich ganz deutlich, wie viel es Jesus allein schon gekostet hat, Mensch zu werden. Paulus beschreibt es mal so, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, Moment, ich habe es auch irgendwo für euch, da ist es doch. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich, er wurde wie jeder andere Mensch geboren, und war in allem ein Mensch wie wir. Ich male das deswegen uns so ausführlich aus, um aufzuzeigen, wie wichtig wir Gott sind. Ja, was er bereit ist, auf sich zu nehmen, nur damit du deine Chance hast. Und da sind wir jetzt noch gar nicht bei Kreuz und Auferstehung, sondern nur, dass Gott überhaupt den Himmel verlässt, damit du eine Chance hast, wieder bei Gott zu sein. Weil es seine größte Sehnsucht ist. Weil du seine größte Sehnsucht bist. Du bist sein Liebling, du bist sein geliebtes Kind. Und er möchte nichts mehr, als dass du zu ihm kommst, zu ihm nach Hause. Von der Bibel her betrachtet kommen wir ja von ihm. Der Mensch hat mal gelebt in der direkten Gegenwart Gottes, ist als Gegenüber geschaffen, wollte aber dann irgendwie nicht so und ist rausgeflogen. Und dann kommt Gottes Plan und so weiter. Und dann kommt eben Gott in diese Welt. Und da schreibt der Hebräerbrief, das war der erste Satz, den wir gelesen haben, lasst uns unerschütterlich an unserem Bekenntnis festhalten, weil das Jesus für sich auf sich genommen hat. Lasst uns daran festhalten, damit sich der ganze Aufwand überhaupt gelohnt hat. Ja, weil wenn wir nicht am Glauben festhalten, dann ist die ganze Aktion ja umsonst gewesen. Dann hätte Jesus ganz gemütlich in seinem Reich bleiben können. Jetzt ist das aber mit dem Festhalten so eine Sache. Wenn Gott oder wenn Jesus wüsste, wie es mir hier geht auf der Erde, die viele Arbeit, der Stress, den ich habe, der Ärger mit den anderen. Und dann soll ich mich noch um meinen Glauben bemühen. Der hat doch keine Ahnung, wie es uns hier geht. Und genau das ist einer der Punkte, weswegen Gott Mensch wurde. Bei Punkt 2, der Priester, der sich zu uns setzt. In unserem Text heißt es, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Und das ist ja das Spannende dabei, dass Jesus ein ganz normales Leben geführt hat, wie jeder Mensch. Er weiß ganz genau, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er war ein ganz normales Baby, gut. Auch bei Jesus würde ich behaupten, er kann sich an seine Zeit als Baby nicht erinnern. Aber so fing es einfach an. Ja, der hat ihn ganz normal in die Windeln gemacht und wurde gestillt. Baby eben. Und als er ein bisschen größer wurde, hatten Papa und Mama dieselben Sorgen wie jeder von euch mit den pubertierenden Jugendlichen. Ja, da haben sie mal einen Ausflug nach Jerusalem gemacht und Jesus ist ausgerückt. 3 Tage. Wer von euch kann sich vorstellen, dass seine Kinder 3 Tage nicht erreichbar sind? Wir kriegen heute Panik, wenn wir die Kinder 2 Stunden nicht auf dem Handy erreichen. Wir werden da verrückt vor Sorge. Überlegt mal, was das für Maria, wie das für Maria und Josef aussah. In jedem besseren Krimi wäre da schon lange eine Vermisstenanzeige, eine Hundertschaft Polizisten und eine Hundestaffel unterwegs gewesen. Also 4 Wochen Fernsehverbot und keine Süßigkeiten, das wäre so mein Strafmaß. Die Generation, meine Eltern, die hätten uns einfach den Hosenboden stramm gezogen. Und zwar völlig egal, welche Ausrede ich habe, warum ich verschwunden bin. Und so wie ich die Reaktion von der Maria lese in dem Text, ist Jesus knapp an ein paar saftigen Ohrfeigen vorbeispaziert. Ja, was ich sagen will, auch Jesus war hier ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Junge, so normal, dass es ihm sogar vorgeworfen wurde, später als er erwachsen ist. Ja, der hat einen ganz normalen Beruf erlernt. Da heißt es, ja, ist das nicht der Zimmermann, das ist doch der Jung von der Maria. Der Jakobus, der Jonas, der Judas, seine Schwestern, die wohnen alle bei uns und der schwingt jetzt große Reden. Und dann später, guck noch mal, ne, der sitzt bei den ganz normalen Leuten, der isst und trinkt, Fresser und Säufer wurde er genannt. Also Jesus erfährt das ganz, lebt ganz normal, erfährt aber auch die ganz normalen Anfeindungen und Ablehnungen, die jeder kennt. Du kannst eigentlich immer machen, was du willst. Es ist immer für irgendjemanden falsch. Und in seiner Heimatstadt, da wird er ja regelrecht rausgemobbt. Und dann erlebt Jesus Versuchung. Bei Jesus war es jetzt so, dass der Teufel persönlich sich die Mühe macht, führt ihn zu den Drogendealern vors Bordell und zu den einschlägigen Internetseiten, versucht ihn da zu bewegen, seine Macht zu missbrauchen, so Hunger hat, sag doch, dass diese Steine da Brot werden, dann wird es schon. Wäre wahrscheinlich auch kein Problem gewesen. Jesus lernt es alles kennen und daher weiß er ganz genau, was auf uns einströmt. Er kennt die Verlockung, er kennt die Verführung, er kennt Versuchung. Der Unterschied, und das macht der Hebräerbrief allerdings auch deutlich, ist zu uns, zu mir, Jesus gibt dem allem nicht nach. Unserem Text heute, doch im Gegensatz zu uns, hat er nicht gesündigt. Ja? Also hier ist eine Grenze, die wir, egal wie intensiv wir Jesus nachfolgen, nie vollkommen leben werden. Jesus war hier vollkommen. Wir sind verführbar und werden immer wieder schuldig werden. Aber Jesus kennt es und weiß, worum es geht. Und er kennt auch den Schmerz, das Leiden von uns Menschen. Ich rede jetzt gar nicht vom Kreuz. Das ist für unser Denken, für mein Denken schon so weit weg. Ich stehe nicht in der Gefahr, ans Kreuz genagelt zu werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich rede vom ganz normalen Alltagsschmerz, vom ganz normalen menschlichen Leiden. Wer letzte Woche da war, da hat man über Maria und Martha, ja, der Tod des Lazarus. Wie Jesus mit Maria und Martha weint und mit ihnen leidet. Und kurz nach seiner Geburt, das Thema Leiden, musste er noch nach Ägypten in Sicherheit gebracht werden. Mir hat kürzlich jemand erzählt, wie seine Mutter mit ihm als Baby nach dem Krieg geflohen ist. Das ist keine fröhliche Reise. Und so verbringt Jesus ja seine erste Lebenszeit, wie lange wissen wir nicht genau, in der Fremde. Und als später die Nachricht kommt, dass sein Freund und Cousin Johannes der Täufer getötet wurde, da heißt es, als Jesus das erfuhr, das hörte, fuhr er mit einem Boot in entlegene Gegend, denn er wollte allein sein. Das musste er erstmal verdauen. Da geht es Jesus nicht anders als uns. Und warum? Damit wir eben diese Ausrede nicht haben. Damit wir nicht sagen können, ja, wenn Gott eine Ahnung hätte, wie es uns als Menschen geht. Glaub mir, er hat sie. Ein weiterer Grund, eben an dem Bekenntnis festzuhalten, weil Jesus ganz genau weiß, wie es uns geht. Aber das Ganze soll ja am Ende auch gut aussehen. Entschuldigung, so war es zu weit. Das Ganze soll am Ende auch gut ausgehen. Deswegen führt uns unser Text noch einen dritten Punkt vor Auge. Das ist der Punkt, der Priester, unser Anwalt. Das ist das, was eigentlich jetzt noch kommt, wenn du eines Tages vor den Richterstuhl Gottes trittst. Es ist Gericht und so weiter, das ist immer nicht so ein beliebtes Thema, aber vielleicht erschreckt es uns auch, aber das kommt. Paulus sagt es so in diesen Worten, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Da musst du hin. Da kommst du nicht drum rum. Da kommst du rein und stehst da. Ich habe da so meine Fantasien, das ist auch wieder so ein Fenster, das bei mir aufgeht, wenn ich sage, Richterstuhl Christi oder jüngstes Gericht, könnte man auch sagen. Ich stelle mir das so vor, ich komme da rein in ein hell erleuchteter Thronsaal. Kronleuchter überall mit echten Kerzen. Da ist die Schar der himmlischen Heerscharen links und rechts oben mit Harfen und Lobgesang. Da sind die 24 Ältesten, da sind die 12 Apostel. Der Mose und der Aaron und Elia sitzen vielleicht auch noch da. Und in der Mitte der Thron Gottes. So meine Fantasie. Und ihm zur Seite sitzt Jesus. Jetzt werden Bücher aufgemacht. Beschreibt die Offenbarung. Das ist jetzt nicht reine Fantasie, das sind nur die Bilder, die ich dann, die das bei mir hervorbringt. Werden Bücher aufgetan, ich werde befragt und so weiter. Und da steht alles drin über mein Leben. Und je weiter die kommen, umso schlechter sieht es aus. Schlechter als erwartet. Da stehen Dinge drin, die habe ich völlig verdrängt. Da stehen Dinge drin, die sind mir überhaupt nicht bewusst. Und am Ende heißt es, Markus, fällst durch. Schuldig im Sinne der Anklage, nein, das wird nichts mehr im Himmel. Du hast mich nicht gespeist, wenn ich hungrig war, du hast mich nicht besucht, wenn ich im Gefängnis war. Hast mir keine Arznei gebracht, wenn ich krank war. Das versagt. Das reicht nicht. Und als Gott den Hammer zur Urteilsverkündigung schlagen will, steht Jesus auf, stellt sich an meine Seite, zieht ein anderes Buch raus und sagt, Moment, ich hab da noch was. Ich habe das Buch da, im Buch des Lebens, da steht der Markus drin. Da steht drin, er hat mir vertraut. Er hat an mich geglaubt, er hat die ausgestreckte Hand angenommen und ist zu mir gekommen. Ich beantrage Freispruch. Ich beantrage Einlass in die Ewigkeit. Das sind Bilder, die ich da dazu vor Augen habe. Du hast vielleicht, wenn ich dir das Stichwort sage, Gericht oder jüngstes Gericht oder Thron Gottes, vielleicht ganz andere Bilder. Aber hier im Text ist beschrieben, das habe ich jetzt glaube ich nicht nochmal, nee, doch, er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor den Thron Gottes kommen. Ist das nicht eine herrliche Zusage? Ohne Angst vor den Richterstuhl Gottes. Eins unserer häufiger gesungenen Lieder, wir singen es nachher auch, mutig komme ich vor den Thron. Warum? Freigesprochen durch den Sohn. Jesus setzt sich für dich ein. Wird sich für dich einsetzen. Ist das nicht der Wahnsinn? Und ist das nicht schon allein Grund genug, an dem festzuhalten, was uns die Bibel sagt? An drei Punkten habe ich versucht, ein bisschen aufzuzeigen, was es bedeutet, dass Jesus unser Hohepriester ist. Priester, der das Heiligtum verlässt. Ein Priester, der sich zu uns setzt, der mit uns lebt und ein Priester, der unser Anwalt ist. Du sagst jetzt vielleicht auch nicht ganz so unrecht, du hast heute ja gar nicht übers Kreuz groß gepredigt. Das stimmt. Das hat aber den Hintergrund, dass das nicht die Aufgabe des Priesters ist. Den wollte ich heute mal genau geben. Das ist das Lamm Gottes. Ein anderer Blick. Und das machen wir ein anderes Mal. Der Priester, das ist der Mittler, der für uns Eintritt, der für uns handelt. Der aus dem Heiligtum heraustritt, um uns zu begegnen. Das ist ihm aufgetragen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, das ist so ein ganz eigener Blick, mal darauf zu schauen, was es heißt, dass du unser Priester bist. Das ist deine Aufgabe, was du eigentlich für uns tust und wie sehr du uns im Blick hast. Herr Jesus Christus, lass es uns immer wieder klar sein, immer wieder bewusst sein, dass wir in dir einen Fürsprecher haben, allem und vor allem dann, wenn es bei uns manchmal ganz nebenaus läuft. Danke, Jesus, dass du all das für uns bist. Amen. Ja, mutig komme ich vor den Thron.